Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wo die Taliban aufkreuzen, ist Schluss mit Freiheit und Offenheit. Ihre Ideologie ist rückwärtsgewandt und äußerst autoritär. Die Bewohner des Swat-Tals in Pakistan haben das erfahren und sie haben sich zur Wehr gesetzt. Sie haben die Taliban vertrieben, nicht ganz alleine, aber doch aus eigener Kraft. Wie sie das geschafft haben, erzählt Christoph Dreyer.
Abendessenszeit in einem schmucklosen Restaurant mit braun-beige lackierten Metallmöbeln und angegilbten Wachstischdecken. Die meisten Gäste sind Männer mit dunklen Vollbärten und traditioneller pakistanischer Kleidung, fast knielangen Hemden über einer gleichfarbigen Stoffhose. Ziauddin Yusufzai, ein schlanker Mann Anfang 40, sticht schon äußerlich aus der Menge hervor. Durch Schnurrbart sowie modern geschnittene Hose und Hemd gibt er sich als westlich orientierter Pakistani zu erkennen. Nach vorn gebeugt, die Ellbogen auf dem Tisch, fixiert er sein Gegenüber beim Sprechen mit eindringlichem Blick.
Es herrschte große Furcht in der Gegend. Mädchen durften nicht mehr zur Schule gehen. Die Schluckimpfung gegen Polio wurde verboten. Frauen konnten nicht mehr den Markt oder Geschäfte besuchen. Menschen wurden abgeschlachtet und an den Füßen aufgehängt. Nicht einmal die Toten ließen sie in Frieden. Sie öffneten die Gräber, holten sie heraus und hängten sie auf. Solche Grausamkeiten geschahen.
Wenn Yusufzai sich an jene dunkle Zeit erinnert, dann klingt das, als spreche er von einer fernen Vergangenheit. Dabei ist sie noch keine 2,5 Jahre her, die Schreckensherrschaft der Taliban hier in Saidu Sharif, dem Verwaltungssitz des Distrikts Swat im Nordwesten Pakistans. Zuerst mit Dienstleistungen für Bedürftige, dann mit einem illegalen Radiosender und schließlich mit offener Gewalt hatte im Swat-Tal der radikale Prediger Maulana Fazlullah seine reaktionäre und anti-westliche Lehre verbreitet. Ein enger Verbündeter Al-Qaidas und der afghanischen Taliban. Mit denen teilen die pakistanischen Radikalen zwar den Namen, aber organisatorisch sind beide Bewegungen voneinander unabhängig, ihren ähnlichen Grundüberzeugungen zum Trotz.
I wanted to dress my hair in a hairdresser shop.
Eines Tages war ich bei meinem Friseur und fragte ihn, wie das Geschäft so läuft. Er öffnete bloß seine Kasse und zeigte mir, was er seit dem Morgen eingenommen hatte. 60 Rupien. Bevor die Extremisten kamen, waren es um diese Zeit hunderte Scheine, sagte er mir. Als derselbe Mann von einem Fernsehreporter befragt wurde, sagte er, sein einziges Problem sei, dass noch immer nicht alle Menschen dem Islam und der Scharia folgten. Wenn die erst einmal durchgesetzt würden, sei alles bestens. Niemand konnte die Wahrheit sagen. Also war auch mein Friseur gezwungen, diese Lügen zu erzählen.
Dass die Taliban ausgerechnet das Swat-Tal unter ihre Kontrolle bringen konnten, war ein Schock für viele Pakistaner. Denn Swat, das ist keine der rückständigen und schwer regierbaren Stammesregionen an der Grenze zu Afghanistan, sondern ein beliebtes Feriengebiet, gerade einmal 150 Kilometer von Islamabad entfernt. Malerisch vor den schneebedeckten Gipfeln der Hindukusch-Ausläufer Kohistans gelegen, wird das fruchtbare Tal des Swat-Flusses seit Jahrzehnten als die Schweiz Pakistans gerühmt. Das reichliche Wasser aus den Bergen sorgt für üppiges Grün zu beiden Seiten des Flusses, der im Verlauf des Tals von einem unruhigen Wildbach zu einem majestätischen Strom anschwillt. Grüne Felder und Obstplantagen prägen die Landschaft, weiter oben im Tal können mutige Touristen sogar Skifahren. Jahrelang hatte der radikale Maulana Fazlullah hier ungestört seinen Einfluss ausgeweitet. In Pakistans nordwestlicher Grenzprovinz, zu der auch Swat gehört, regierte damals ein Bündnis islamistischer Parteien, das selbst für ein Verbot von Alkohol und Musik, für die Durchsetzung von Gebetszeiten und traditioneller Kleidung eintrat. In der zweiten Hälfte des Jahres 2007 dann begannen Fazlullahs Leute, Polizeiwachen zu überrennen und Scharia-Gerichte einzurichten. Sichtbare Gegenwehr gab es zunächst kaum. Hohe Beamte beteten an der Seite Fazlullahs in dessen Moschee. Die Schulverwaltung verbreitete Anweisungen zur Geschlechtertrennung. Hunderte Polizisten und Verwaltungsmitarbeiter quittierten den Dienst. Nur schwach zeichneten sich die ersten Vorboten einer Gegenbewegung aus der Mitte der Bevölkerung ab. Einer Bewegung freilich, ohne die vielleicht noch heute die Taliban in Swat herrschen würden.
Ich war einer von denen, die in der Presse offen gegen die Talibanisierung Stellung bezogen. Deshalb nannten sie in ihrem Radiosender meinen Namen und gaben mir zu verstehen, du muckst auf, also bist du die Quittung bekommen.
Yusuf Sai betreibt, heute wie damals, eine Privatschule für rund 1000 Mädchen und Jungen. Trotz aller Drohungen hielt er sie offen, solange er es verantworten konnte. Dass er mit seiner unverblümten Parteinahme gegen die Islamisten deren Zorn auf sich zog, nahm er in Kauf.
Anderthalb Wochen lang ging ich überhaupt nicht mehr nach Hause, denn die Taliban hätten jederzeit kommen und mich abholen können. Doch auch danach konnten meine Frau und meine Kinder nicht mehr schlafen. Wenn mich die Taliban zu Hause angetroffen hätten, dann hätten sie mich vielleicht vor den Augen meiner Kinder umgebracht. Um denen eine solche Situation zu ersparen, übernachtete ich bei Freunden und kam erst morgens wieder nach Hause.
In Saidu Sharif und dem direkt angrenzenden Mingora, der mit mindestens 200.000 Einwohnern größten Stadt des Swat-Tals, erinnert auf den ersten Blick nichts mehr an diese Zeit. Im Mai 2009 marschierten 30.000 Soldaten der pakistanischen Armee in Swat ein, um dem Spuk ein Ende zu bereiten und die Islamisten zu vertreiben. Heute herrscht auf den Straßen reges Treiben. Männer stehen in Grüppchen am Straßenrand, plaudern, rauchen und warten auf ein Sammeltaxi. Überall gibt es kleine Läden und Stehimbisse. Auf den Straßen drängen sich Pickups, bunt bemalte Lastwagen und der gelegentliche Eselskarren. Mitten in einem Wohngebiet in Mingora liegt, wenige Schritte neben dem Hinterausgang eines Militärstützpunkts, das dreistöckige, in hellen Farben gehaltene Gebäude der Khoak-Pal-Stiftung. Diese örtliche Initiative, mit Wurzeln in der Pfadfinderbewegung, betreibt hier ein Waisenhaus für 150 Kinder, mit angeschlossener Schule, die von hunderten weiteren Kindern aus der Stadt besucht wird. In den Klassenräumen sitzen die Kinder dicht gedrängt beim Unterricht. Die Jungen mit weißem Hemd und schwarzer Hose, die Mädchen mit blaugrauer Jacke, heller Hose und weißem Kopftuch als Schuluniform. Durch die Räumlichkeiten führt Ehsanullah Khan, Mitglied im Verwaltungsrat der Stiftung. Ein freundlicher Rentner mit randloser runder Brille, rotem Einstecktuch in der beigen Weste und einer Art Tropenhut auf dem Kopf.
Swat was the most advanced, peaceful and in the literacy rate.
Swat war einmal der am weitesten entwickelte, friedlichste Distrikt in der ganzen Nordwestprovinz und hatte die höchste Alphabetisierungsrate. Schon seit den 60er und 50er Jahren gibt es hier weiterführende Schulen. Aber die hohe Bevölkerungsdichte hat uns zurückgeworfen. Ob die Talibanisierung auch etwas mit mangelnder Bildung zu tun hatte? Ich glaube, eine Menge. Natürlich greifen die jungen Leute zur Waffe, wenn sie nicht zur Schule gehen können, wenn sie Hunger haben und keine Arbeit finden.
Arms if they are hungry and there's no employment.
Khan entstammt der Oberschicht von Swat. Seine Familie hat es mit dem Obstanbau zu einigem Wohlstand gebracht und er selbst hätte sich einen ruhigen Lebensabend in Islamabad machen können, wo er ohnehin den größten Teil seines Erwachsenenlebens verbracht hat.
Als sich die Terroristen breitmachten, kam das Wirtschaftsleben zum Erliegen. Das Obst konnte nicht mehr verkauft werden. Die Menschen gingen aus Angst nicht mehr in ihre Obstplantagen. Und in dem Jahr, als die Armee einmarschierte, wurde überhaupt nichts gepflanzt oder ausgesät. Also schrumpften schon wieder die wirtschaftlichen Möglichkeiten und die Menschen wurden allmählich arm.
Kaum waren 2009 die schwersten Kämpfe zwischen Armee und Taliban vorbei, kehrte Khan zurück nach Swat. Für immer, wie er sagt, und um beim Neubeginn zu helfen. Heute ist er in mehreren Stiftungen aktiv, pflegt Kontakte zu ausländischen Gebern und versucht, Mittel für Sozialprojekte und den Wiederaufbau aufzutreiben. Stolz führt er ein Video über die Baupläne des Waisenhauses für ein neues Gebäude vor, mit dem bald auch Mädchen eine Unterkunft geboten werden soll. In einer weiteren Stiftung engagiert sich Khan beim Wiederaufbau von Schulen. Denn die Taliban haben während ihrer kurzen Herrschaft allein mehr als 180 Schulen im Swat-Tal zerstört, um ihre Vorstellung von der Geschlechtertrennung durchzusetzen. Khan mag nicht mehr der Jüngste sein, doch wenn er von seinem sozialen Engagement erzählt, blitzen seine Augen. Der Mann strotzt vor Energie und ist kaum zu bremsen, wäre da bloß nicht die Trägheit der Regierungsbürokratie.
Nur die Armee hat einige Schulen gebaut und eine oder zwei Hilfsorganisationen. Die Bürokratie verschlingt eine Menge Zeit beim Wiederaufbau der Schulen. Erst muss beschlossen werden, dass eine Schule gebaut wird. Dann, wie viel Geld dafür ausgegeben wird. Dann wird der Vertrag vergeben. Dann kommt die ganze Korruption dazu. Das dauert und dauert und dauert.
Die einzige Institution, auf die sich die Bewohner von Swat in ihrer Not verlassen konnten, ist in den Augen Khans die Armee. Vor allem nach dem schweren Hochwasser im vergangenen Jahr, so glaubt er, wären die Menschen ohne die Armee völlig auf sich allein gestellt gewesen.
Wir kamen nicht an Essen oder Nahrungsmittel, das war sehr schwierig. Aber die Armee half mit ihren Hubschraubern. Auch eine Brücke, etwa 30 Kilometer flussaufwärts von hier, hat sie gebaut. Das ist jetzt die Hauptstraße nach Peshawar. Ohne die Armee, da bin ich mir zu 100% sicher, könnte ich den Fluss bis heute noch nicht überqueren.
Ein so positives Bild der Armee wäre in Swat noch vor 2,5 Jahren schwer vorstellbar gewesen. Zwar waren nach den ersten spektakulären Anschlägen der Taliban schon im November 2007 pakistanische Truppen hier eingerückt und hatten auch ein paar Polizeistationen zurückerobert, doch die Hochburgen Fazlullahs und seiner Anhänger blieben unangetastet. Beobachter fragen sich bis heute, wie es einigen 100 Islamisten gelingen konnte, eine moderne Armee so lange zum Narren zu halten. Gab es womöglich im Militär insgeheim Sympathien für die Taliban? Auch Ziauddin Yusufzai, der engagierte Privatschulleiter, schüttelt bis heute den Kopf darüber, wie unentschlossen die Armee damals in Swat agierte.
Die ersten Einsätze der Armee waren nicht zielgerichtet. Sie konnte nichts unternehmen. Wir wissen auch nicht, warum. Wir sahen bloß, dass an einer Stelle die Taliban ihre Straßensperre hatten und einen Steinwurf weiter das Militär. Und beide drangsalierten die einfachen Leute. Sie unternahmen nichts gegeneinander. Deswegen hatten wir Zweifel, ob die Militäroperationen nicht nur dem Schein dienten. Die Taliban fühlten sich so sicher, dass die meisten Leute den Eindruck hatten, wer zu den Taliban gehört, ist sicher. So dreist waren sie geworden.
Dennoch war Yusufzai überzeugt, dass die meisten Bewohner von Swat die Taliban nur aus Angst gewähren ließen und sie nicht etwa aus Überzeugung unterstützten. Deshalb beschloss er, zusammen mit Dutzenden anderen Menschen etwas zu unternehmen. Im Februar 2008 beriefen Politiker, Stammesführer, Vertreter wichtiger Clans, aber auch einfache Bürger wie er selbst eine Jirga ein, eine Ältestenversammlung. Solche Versammlungen dienen traditionell zur Beilegung von Streitigkeiten bei den Pashtunen, der wichtigsten Volksgruppe in diesem Teil Pakistans. Swat Qaumi Jirga, Nationalversammlung von Swat, nannten die Initiatoren ihren Zusammenschluss, als deren Sprecher Yusufzai bis heute fungiert.
In Mengora. Which is the center of Swat.
In Mingora, also mitten im Zentrum von Swat, hielten wir ein großes Treffen ab. Obwohl im halben Tal eine Ausgangssperre galt, schafften es 800 Menschen zu kommen. Bei dieser Versammlung forderten wir Taliban-Chef Maulana Fazlullah öffentlich heraus und erklärten, dass er die Grundrechte der Einwohner Swats verletze und ein Feind des Tals sei.
Mit solchen Aktionen half die Swat Qaumi Jirga, die Stimmung zu drehen. Sie bewies, dass die Taliban nicht für die Interessen der Bewohner des Swat-Tals kämpften, wie sie es für sich in Anspruch nahmen.
Es war eine Bewegung, die aus der Bevölkerung kam. 2600 Menschen schlossen sich der Jirga an. Wir sprachen die Wahrheit über den Extremismus hier im Tal aus. Danach kam auch die Armee auf uns zu und informierte uns über ihre Pläne für eine Offensive. Aber die kam nie zustande. Denn das Vorgehen der Armee zu dieser Zeit war nicht effektiv. Sie hatte noch nicht die Unterstützung der Bevölkerung. Und es gab keinen nationalen Konsens über den Einsatz der Armee.
Erst mit einiger Verzögerung kam den Bewohnern von Swat auch die große Politik zu Hilfe. Im August 2008 trat Militärmachthaber Pervez Musharraf von der Regierung ab. Jener General, der nie den Verdacht abschütteln konnte, dass er insgeheim mit militanten Islamisten paktiere, um durch sie Pakistans Interessen in Afghanistan und Indien zu verfolgen. Sein Nachfolger Präsident Asif Ali Zardari und der neue Generalstabschef Ashfaq Kayani distanzierten sich ungewohnt deutlich von extremistischen Gruppen. Dennoch schloss der neue Präsident im Frühjahr 2009 ein Abkommen zur Durchsetzung der Scharia mit den Taliban in Swat.
It was a political operation against Talibanization. Der Truce.
Dieser Waffenstillstand war ein politischer Schachzug gegen die Taliban. Die Scharia einzuführen war sehr wichtig, denn die Taliban machten die Menschen gefügig, indem sie behaupteten, es gebe Übergriffe und Ungerechtigkeit. Also bräuchten wir Gerechtigkeit, schnelle, billige Justiz. Als dieser Vorwand wegfiel, weil die Regierung in Swat die Scharia durchsetzte, hatten die Taliban keine Ausrede mehr. Deshalb erwarteten die normalen Bewohner von Swat, dass die Extremisten und ihre Anführer nun die Waffen niederlegen und keinen Terror und Unfrieden mehr stiften würden.
Doch das Gegenteil geschah. Die Taliban wollten nun erst recht weitere Gebiete unter ihre Kontrolle bringen. Einer ihrer Anführer, Sufi Mohammed, geißelte vor tausenden Anhängern Wahlen und Demokratie als unislamisch. Spätestens damit, so glaubt Yousafzai, hatten sich die Taliban endgültig demaskiert. Denn jetzt war klar, dass eine friedliche Einigung nicht möglich sein würde. Damit konnte es die Regierung nun vor der Bevölkerung rechtfertigen, mit massiver Gewalt gegen die Taliban von Swat vorzugehen. Obwohl es sich um Bürger des eigenen Landes handelte und obwohl die Kämpfe vorübergehend die Vertreibung hunderttausender Zivilisten bedeuteten. Armeesprecher Generalmajor Athar Abbas macht keinen Hehl daraus, dass derartige Einsätze in Swat und anderswo ohne Rückhalt in der Bevölkerung unmöglich wären.
We operating in our tribal areas against our own people who have gone.
Wir kämpfen in den Stammesgebieten ja gegen unsere eigenen Bürger, die sich dem Extremismus zugewandt oder sich terroristischen Gruppen angeschlossen haben. Deswegen müssen wir unsere langfristigen Interessen berücksichtigen und sind folglich stark eingeschränkt. Ziel ist es nicht nur, den Feind zu töten und ein Gebiet zu befreien, sondern auch Frieden und Normalität zurückzubringen. Deshalb ist ein Militäreinsatz zwar ein Anfang, aber er muss auch politische Optionen schaffen. Für einen dauerhaften Erfolg muss man die Menschen mitnehmen.
Anfang Mai 2009 schließlich erklärte der Ministerpräsident in einer Fernsehansprache den Taliban von Swat den Krieg. Bis die Armee am Monatsende Mingora zurückerobert hatte, starben 1200 der Extremisten. Auch viele Anführer der Taliban von Swat wurden getötet. Maulana Fazlullah erlitt bei zwei Luftangriffen Verletzungen und soll nach Afghanistan geflohen sein. 1,9 Millionen Zivilisten flohen aus Swat, fast die komplette Bevölkerung. Doch schon bis August desselben Jahres hatte sich die Lage so weit stabilisiert, dass nach Angaben des UN-Flüchtlingswerks 3/4 der Flüchtlinge zurückgekehrt waren.
The Swati Taliban stood completely exposed when they refused.
Die Taliban von Swat standen völlig isoliert da, als sie das großzügige Angebot der Regierung ausschlugen, in den Schoß der Nation zurückzukehren und die Waffen niederzulegen. Und weil die öffentliche Meinung die Regierung und die Armee unterstützte, wurde die Operation ein Erfolg. Jetzt versuchen wir, dieses Vorgehen in den anderen Stammesgebieten zu wiederholen. Das ist eine sehr langsame und mühselige Angelegenheit.
It's a slow process. It's a very cumbersome process.
Auf einem Kasernengelände eine halbe Stunde flussaufwärts von Mingora ringt die Armee mit einer der Folgen des Konflikts in Swat, die sich nicht einfach mit militärischen Mitteln aus der Welt schaffen lassen. Hinter Betonsperren, Stacheldraht und Mansoen Mauern wachen Soldaten mit Sturmgewehr hier über derzeit 110 ehemalige Taliban. Sie wurden bei der Offensive von 2009 und in der Zeit danach gefangen genommen. Es ist eine Art eingezäuntes Idyll mit sauber gestutztem Rasen zwischen langgezogenen Betonbauten, gelegen an einer Spitzkehre der gewundenen Landstraße, hoch auf einer Felskante mit spektakulärem Blick. Im Tal schlängelt sich das klare Wasser des Swat-Flusses zwischen Obsthainen dahin, in der Ferne ragen schneebedeckte Berggipfel auf. Vielleicht will die Armee mit dieser Aussicht bei den Häftlingen schon einmal die Sehnsucht nach einem Leben in Freiheit wecken, denn davon sind diejenigen, die es hierher geschafft haben, gar nicht mehr so weit entfernt. Deradikalisierungsprogramm der 19. Division steht auf einem blauen Schild über dem Eingang eines der Gebäude. Darüber ein Koranzitat, das Gottes Gnade für diejenigen verheißt, die nicht vom rechten Weg abweichen. Zuspruch für verlorene Söhne. Die in Swat stationierte Division der pakistanischen Armee versucht hier, gefangen genommene Taliban auf eine Rückkehr in die Gesellschaft vorzubereiten.
Ja.
Pakistan ist unser gemeinsames Land. Alle Volksgruppen müssen zusammenstehen. Pashtunen, Panjabis, Balutschen und Kaschmiris. Ihr müsst gute Menschen werden, gute Muslime und gute Bürger Pakistans. Ein paar wenige haben euch auf Abwege geführt. Aber ihr müsst ihnen zeigen, dass ihr gute Pakistaner seid und nicht mehr zu ihrem Lager gehört.
In einem der Klassenräume des Gebäudes sitzen vor einem gestikulierenden alten Herrn mit weißem Bart rund 50 Männer in langen Stuhlreihen. Mit demütig gesenkten Köpfen hören sie zu. Taliban wie aus dem Bilderbuch, in ihrer Häftlingsuniform aus cremefarbenem Shalwar-Kamis, dunkelgrauer Weste und beigefarbener Filzkappe. Und jeder hat einen Vollbart, weshalb viele älter wirken, als sie sind. Bloß die pakistanischen Flaggen, die sie als kleine Anstecker an den Westen tragen, hätten sie vor dem Sommer 2009 wohl eher weggelassen. Major Waqas Akbar, der leitende Offizier des Deradikalisierungsprogramms, ist ein schneidig auftretender Soldat. Anhand einer PowerPoint-Präsentation erläutert er, worum es der Armee bei diesem Programm geht.
Im Zuge der Operation Rechter Weg hat die Armee im Swat-Tal eine Anzahl von Einwohnern festgenommen, die unterschiedlich stark an terroristischen Aktivitäten beteiligt waren. Für solche Gefangene war ein pragmatischer Ansatz zur Wiedereingliederung nötig. Deshalb haben wir mehrere Zentren gegründet, die ausgewählte Häftlinge in einem umfassenden Programm deradikalisieren und ausbilden, um sie zu nützlichen Mitgliedern der Gesellschaft zu machen.
And the mission is to deradicalize and educate selected detainees through a comprehensive program, so as to make them useful members of the society.
Neben dem Zentrum hier im oberen Swat-Tal gibt es noch ein zweites weiter flussabwärts, sowie eines für Jugendliche. Außer der rechten patriotischen Gesinnung will die Armee den Delinquenten hier auch eine rudimentäre Berufsausbildung vermitteln. So wie in einem Raum ein paar Türen weiter. Zwei Dutzend Männer in Häftlingskluft hantieren dort an einem langen Tisch mit Kabeln, Neonröhren und Schaltern. Am Kopfende erklärt ihnen ein Soldat grundlegende Handgriffe des Elektrikerhandwerks. Einer der Gefangenen ist Sher Mohammad, 37 Jahre alt, Analphabet und Vater von 5 Kindern.
Während der Taliban-Herrschaft wurden in meinem Dorf alle gezwungen, sich dem Taliban anzuschließen, sogar die alten Männer. Weil die Islamisten so stark waren, blieb uns nichts anderes übrig, als sie ein Stück weit zu unterstützen. Sonst hatte ich aber nichts mit ihnen zu tun.
Der Häftling wagt kaum aufzublicken. Er ist ganz offensichtlich eingeschüchtert von dem Soldaten, der neben ihm steht und seine Worte nicht nur übersetzt, sondern wohl auch ein wenig überwacht. Nur bei der Frage, ob er sich darauf freut, bald wieder bei seiner Familie zu sein, strahlt kurz ein breites Lächeln auf im Gesicht von Sher Mohammad.
Wenn ich hier rausgekommen bin, werde ich meinen Lebensunterhalt ehrlich verdienen. Und ich werde den Leuten sagen, dass wir zusammenstehen müssen und nichts mehr mit diesen Dingen zu tun haben dürfen, die hier geschehen sind. Dass wir diese Feinde unseres Landes und unserer Gesellschaft nicht mehr unterstützen dürfen.
12 Wochen dauert so ein Deradikalisierungskurs. Dazu gehören auch regelmäßige psychiatrische Untersuchungen und Familienzusammenführungen. 1100 Gefangene sollen so innerhalb eines Jahres auf die Freiheit vorbereitet werden. 12 Wochen Schulung, kann das ausreichen für eine echte Umkehr?
Die Teilnehmer sind nicht der harte Kern der Terroristen, nicht diejenigen, die zu Selbstmordattentätern ausgebildet wurden. Im Allgemeinen waren sie in den Terrorcamps für Verwaltungsaufgaben oder Hilfsarbeiten eingesetzt. Außerdem vermitteln wir ihnen, dass man die Vorschriften des Korans im Kontext sehen muss und dass der Dschihad, der Kampf gegen den Unglauben, auch Verantwortung bedeutet. Dass man den Dschihad auch mit dem Stift und mit Worten führen kann.
Und Major Akbar und seine Leute belassen es nicht bei religiöser Unterweisung. Sie leisten auch ganz tatkräftige Hilfe bei der Wiedereingliederung.
Der wichtigste Aspekt unseres Programms ist das, was nach der Freilassung passiert. Wir müssen ihnen sofort gute Arbeitsplätze besorgen. Deshalb haben wir schon viele Jobs hier in der Gegend vermittelt. Zum Beispiel hat die Armee beim Bau einer Kadettenschule ganz in der Nähe zahlreiche Stellen für unsere Absolventen geschaffen. Einigen hat sie auch geholfen, Arbeit im Oman zu finden. 23 von ihnen durchlaufen gerade die Ausreiseformalitäten. In diesen Fällen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass sie zurückkehren und noch einmal mit den Terroristen gemeinsame Sache machen.
Die Armee sucht ihren einstigen Gegnern Arbeitsplätze. Sie baut von den Taliban gesprengte Schulen auf, ebenso die vom Hochwasser zerstörten Brücken, Straßen und Stromkraftwerke. Und die Armee sorgt weiterhin für die Sicherheit im Swat-Tal, denn immer wieder kommt es zu Schießereien mit vereinzelten Grüppchen von Islamisten. Auch große Teile der Verwaltung liegen weiterhin in den Händen der Armee, die nur sehr zögerlich Aufgaben an die zivilen Behörden abgibt. Ziauddin Yousufzai, der engagierte Schulleiter, beginnt sich angesichts dieser übermächtigen Rolle des Militärs allmählich zu fragen, wann die Bewohner von Swat die Geister, die sie riefen, wieder loswerden.
Die Armee kann hier nicht in dieser Weise präsent bleiben. Irgendwann muss sie gehen, und die Dschirga fordert, dass sie bewusst und zielgerichtet die Fähigkeiten der zivilen Verwaltung aufbaut. Denn wenn die Armee allzu lange dominant ist, werden die zivilen Institutionen gelähmt. Und die stehen schon jetzt am Rande des Zusammenbruchs. Die Armee hat ihre Aufgabe gemäß ihrem Mandat erledigt. Jetzt sollte man die Menschen die Verantwortung für ihren Frieden und für ihren Wiederaufbau übernehmen lassen. Wir haben in unserem Land mehr als 30 Jahre lang sehr schlechte Erfahrungen mit dem Kriegsrecht gemacht. Wir kennen das schon.
Und nicht nur die Situation im Swat-Tal selbst bereitet Yousufzai Sorgen. Denn während die Armee hier versucht, Islamisten zu resozialisieren, werden aus anderen Teilen des Landes fast täglich neue Anschläge mutmaßlicher Taliban gemeldet. Mal gelten sie dem Militär, mal der Polizei, mal Politikern oder Journalisten, die sich allzu offen gegen die Meinung der radikalen Gruppen stellen.
Militancy has been cleared from Swat, of course.
Aus Swat sind die Extremisten zwar vertrieben, aber der Rest Pakistans befindet sich in den Fängen des Extremismus. Wann immer es eine heiße Streitfrage gibt, wird die auf der Straße ausgefochten und nicht etwa im Parlament.
Im Grunde, so glaubt Yousufzai, wird Pakistans politische und militärische Führung auf diese Weise von den Folgen ihres jahrzehntelangen Paktierens mit Islamisten eingeholt. Sei es mit Rebellengruppen in Kaschmir gegen den Erzfeind Indien, sei es in Afghanistan gegen die Sowjetunion oder sei es gegen die Linke im eigenen Land wie Ende der 80er Jahre. Auch jetzt, da der Abzug der westlichen Truppen aus Afghanistan näher rückt, umwirbt die pakistanische Regierung wieder einmal die dortigen Taliban, um sich Einfluss auf eine künftige Regierung im Nachbarland zu sichern.
In the past we took Taliban.
Früher haben wir die Taliban für Pakistans sogenannte Politik der strategischen Tiefe benutzt. Wir haben versucht, Afghanistan zu unserer Kolonie zu machen. Das war ein schwerer Fehler. Auch um Indien zu beherrschen und den Kaschmir-Konflikt zu entscheiden, haben wir Extremisten eingesetzt. Aber es hat nicht funktioniert. Unsere Führung, die Armee, die Spitzenpolitiker sollten sich zusammensetzen und an erster Stelle über Pakistan nachdenken. Darüber, wie sie den Extremismus im ganzen Land besiegen können. Denn der Sieg in Swat allein reicht nicht aus. Solange die Extremisten nicht im ganzen Land besiegt sind, können wir nicht von Frieden in einer einzelnen Gegend sprechen. Der Extremismus ist wie Krebs. Selbst wenn ein bestimmter Körperteil zunächst nicht in Gefahr ist, werden die Geschwüre sich irgendwann auch dorthin ausbreiten. Deshalb muss man diesen Krebs behandeln.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.